herzlich willkommen zur 40. Folge unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, mein Name ist Wolfgang König und wie immer dabei ist mein Partner Marc Sommer. Und heute geht's direkt los mit dem zweiten Teil unseres Interviews mit Professor Dr. Volker Nürnberg. Viel Spaß dabei. Du hattest vorhin von Skandinavien gesprochen, du hattest vorhin von auch deinen Erfahrungen aus den USA gesprochen, auch von deinen, ich sag mal, deiner Sicht auf diese Länder und das, was du schon früh dort irgendwie mitgenommen hast.
Ja.
Du warst ja auch Preisträger eines Digitalisierungswettbewerbs im Bundesgesundheitsministerium.
Ja.
Das führt mich jetzt so ein bisschen zu dem Punkt, in dem wir ja schon seit, ja, wir nicht wissen, wie lange eigentlich schon drinstecken, Stichwort Digitalisierung. Wie viel Entwicklung siehst du da und vielleicht auch bezogen auf unsere Branche, aber generell und wie viel, ich sag mal, Bereitschaft, wie viel Mut fehlt uns da vielleicht auch noch im Gesundheitswesen? Denn wenn es um DiGA geht, also digitale Anwendungen,
ja.
Apps und so weiter und Datenschutz, Datensicherheit und so weiter. Wie stehst du dazu? Wie siehst du das? Auch was das Innovationstempo betrifft zum Beispiel.
Ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, Wolfgang, also erstmal ist digitalpolitisch Deutschland sicher ein Entwicklungsland. Ich habe und das fängt jenseits des Gesundheitswesens mit lapidaren Dingen an. Ich habe vor 3 Jahren eine Statistik gesehen vom Glasfaserausbau der Privathaushalte. Da war Deutschland vor 3 Jahren auf dem 70. Platz zusammen mit dem afrikanischen Staat Angola.
Ja. Soll ich dir was sagen? Bei uns vor der Haustür hängen diese Schilder jetzt wieder. Oder immer noch.
Ja, also wir sind schlecht als Deutschland. Das ist, weil man in den 80er Jahren auf Kupfer gesetzt hat, etc. Und was jetzt das Gesundheitswesen angeht, gibt es eine ältere Studie von der Bertelsmann Stiftung, dass Deutschland zweitletzter in der EU ist. Das hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Wir sind aber sicher nicht in der Spitzengruppe. Woran liegt es, ist ja die berechtigte Frage, die du auch stellst, ist sicher zum einen ein Höchstmaß an Bürokratie in Deutschland. Du hast die DIGAs angesprochen. Der Prozess ist so kompliziert, dass er nie beim Patienten ankommt. Ja, das heißt, wenn du eine DIGA, also die App auf Rezept ist das ja, wie das flapsig heißt, dann musst du zu deinem Arzt gehen, der muss es verschreiben, dann geht es an die Krankenkasse, die Krankenkasse gibt dir einen Code, mit dem Code gehst du zum Anbieter und dann landet es bei dir und es gibt eben Untersuchungen, dass bis zu diesem Punkt mindestens die Hälfte abgeschalten hat. Ne?
Da wird ja oft so der Qualitätsanspruch, den wir dann ja auch pflegen, immer wieder vorgeschoben auch eigentlich und oder so hineingehalten als Grund, angeführt als Grund. Deswegen muss das alles doppelt und dreifach gesichert sein. In anderen Ländern funktioniert es ja schon auch.
Und ja, andere
Qualität
Länder.
Dort ist ja auch nicht schlechter.
So ist es, ja. Es ist extrem bürokratisch. Du musst Medizinprodukt sein, du musst einen hochwissenschaftlichen Nachweis erbringen, dass das alles funktioniert, was ja seine Berechtigung hat, weil es Versicherungsgelder sind. Aber es hemmt eben auch den Innovationsprozess. Und über allem steht in Deutschland das Damoklesschwert des Datenschutzes, an dem die meisten Projekte, wenn wir jetzt nur an die elektronische Patientenakte denken, gescheitert sind oder sich dramatisch verzögert haben. Die Amerikaner lachen darüber natürlich, was die Deutschen da mit ihrem Datenschutz machen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, würde ich sagen. Ja.
Spannend das Thema, weil das Thema Bürokratie ist ja auch jetzt politisch ein großes Thema.
Ja.
Und irgendjemand sagte mir vor kurzem mal, das war eigentlich mal ganz anders. Im 19. Jahrhundert war das Thema Bürokratie ein Exportschlager für Deutschland. Also, dass wir bürokratische Prozesse, dass wir die beherrschten, das haben andere gelernt. Also, jetzt stechen wir natürlich zur ganzen preußischen Verwaltung, dass sich das jetzt so stark gegen uns dreht. Zur Zeit, und jetzt dreht es ja wirklich, das bedroht ja am Ende ja auch volkswirtschaftlich auch unser Land und Innovation, das ist ja Hauptthema und auch eine der Kernherausforderungen der neuen Regierung. Aber das ist schon unglaublich, dass sich das jetzt so so und so hemmt und wo auch immer man hinschaut, spricht. Jetzt sind wir wieder auch im Herzen des Themas und du sagst zu Recht, Mensch, das ist eigentlich ein großer Hindernis. Und ja. Aber lass uns mal noch ein bisschen andere Themen vielleicht auch angehen. Spannende Themen, Ethik, Führung, andere Thema. Sehr spannend, du bist ab Juli, glaube ich, jetzt frisch Mitglied der Ethikkommission des Bundesgesundheitsministeriums. Ja. Also erstmal Glückwunsch dir dazu.
Dankeschön.
Was sind da so Themen, die dir da persönlich auch besonders am Herzen liegen?
Ja, also erstmal ist das ein sehr medizinisch geprägtes Gremium. Ich bin einer der wenigen Nicht-Mediziner. Mhm. Im Prinzip, wenn wir das mal global betrachten, sind eben die Herausforderungen, dass technisch sehr, sehr viel machbar ist in Zukunft in der Medizin. Und die Frage ist, wollen wir das und wer bezahlt das? Ja. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel die individualisierte Krebstherapie anschauen, die ist qualitativ sehr gut, kostet aber 500.000 pro Patient. Wer soll das zukünftig bezahlen? Ist das noch in der GKV drin? Etc. Und auch wenn eben neue Medikamente kommen, nehmen wir mal ein neues Blutdruckmittel, das ist vielleicht 10% besser, kostet aber 60% mehr. Mhm. Lassen wir das zu? Mhm. Oder sagen wir verzichten auf die 10% besser und dafür bleibt der Beitragssatz der gesetzlichen Kassen vielleicht niedriger. Also das wird in Zukunft die Herausforderung sein, dass sehr, sehr vieles technisch machbar ist, manches ethisch fragwürdig. Ganz, ganz schwierig, weil eben auch Missbrauch betrieben wird. Und da müssen wir genau hinschauen. Da hat Deutschland auch eine besondere Sensibilität aufgrund seiner Geschichte. Ich sag nur ein Beispiel bei der künstlichen Befruchtung, wenn man in der Eizelle befruchtet, am dritten Tag ist das ein Achtzeller so groß, dass wir ihn nicht sehen können. Und an dem Achtzeller kann man im Reagenzglas schon sehen, ob das Kind krank wird oder nicht. Mhm. Also ob es eine Behinderung hat oder nicht. Und diese Untersuchung ist in Deutschland nicht zugelassen, aber in fast allen anderen Ländern schon. Mhm. Aufgrund eben unserer Historie, dass Missbrauch in der Vergangenheit mit Behinderung getrieben wurde. Aber die Leute treiben wir damit ins Ausland. Und da muss man eben ethisch genau abwägen, was lässt man zu, welche ethischen Gruppen bekommen was. Ganz, ganz aktuelles Thema, Wolfgang, da würde ich gerne deine Meinung zu hören, ist ja die Abnehmenspritze.
Ja.
Soll die von der GKV bezahlt werden oder nicht? Da scheinen sich ja die Geister zu. Hast du zur Abnehmensspritze eine Meinung?
Ich würde sagen, eine differenzierte Meinung. Mhm. Also ich finde, es ist eine Chance, gerade für sehr stark adipöse Menschen überhaupt den Weg wieder hineinzufinden. Man muss schon fast sagen, in ein normales Leben vielleicht auch hinein mit all den mit den Einschränkungen, die es ja mit sich bringt, wenn man eben sehr, sehr stark übergewichtig ist, da überhaupt das zu schaffen. Also ich weiß nicht, mit wie vielen Menschen man schon Kontakt hatte, so in meinem Berufsleben, wo man wirklich über klassische Möglichkeiten, Ernährungsumstellung, Bewegung, Aktivität und so weiter, das einfach auch nicht schafft oder einen großen Sprung zumindest machen kann damit. Und deshalb auch, wenn man Folgekosten mit einbezieht, die ja das auch das Gesundheitssystem dann tragen muss, dann glaube ich, dann wäre das gut und wichtig, wenn man da unterstützt. Andererseits Nebenwirkungen, andererseits auch Missbrauch bei Personen, die das vielleicht gar nicht so unbedingt nötig hätten, beziehungsweise die es auch anders schaffen könnten, wenn ein bisschen Aktivität dabei wäre und ein bisschen, man macht sich dann auch vielleicht zu leicht, es wird ja mittlerweile auch so ein bisschen zur Mode, ne? Ich spritze mir das auch und dann wäre schon fast so ein Lacher hinterher, hahaha, und der Staat bezahlt mir das auch noch so, ne? Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, es gibt oft den Bedarf dann für diese Dinge und dann ist es total sinnvoll und es wird dann aber leider oft auch missbraucht wieder, ne? Und deswegen finde ich das total spannend, auch den Einblick zu bekommen, den du auch gerade so gegeben hast, in diese Entscheidungen, die man da treffen muss, wo wir uns alle irgendwie oftmals ja so im Alltag gar keine Gedanken machen, wo man sagt, genau.
Man ahnt,
Naja,
was für
das
schwierige
kann man doch
Entscheidungen
alles schon
da
anders machen. Es
drin
ist doch
sind.
technisch
Ja.
schon möglich, aber was da hinten dran hängt eigentlich,
Ja,
ne?
so ist es, ja.
Und wer dann die Kosten wiederum tragen muss, ist auch klar. So, und dann sind wir eigentlich schon wieder bei dem Thema. Ich finde das total spannend, was mir so immer in dem Zusammenhang jetzt auch mit Bundesgesundheitsministerium auch nochmal kommt. Da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, gibt es dort die Themen gesunde Arbeit? Gibt es dort die Themen Gesundheit am Arbeitsplatz? Ist das dort oder auch in welcher Relevanz dort verankert? Oder ist es eigentlich in einem ganz anderen Ministerium, wo man dort, ich sag mal, das Thema nochmal energischer positionieren muss?
Eins
Findest du
der
das dort so?
Probleme unserer Politik ist natürlich der deutsche Föderalismus und das wird jetzt gerade wieder problematisiert. Also nehmen wir mal das Beispiel Gesundheit, das du angesprochen hast. Wir haben das Gesundheitsministerium, die irgendwas mit Gesundheit zu tun haben. BGM ist aber eher im Arbeitsministerium angesiedelt. Das ist jetzt wieder eine andere Partei im Übrigen auch. Bisher war Ernährung im Landwirtschaftsministerium angesiedelt. Da sind wir schon bei drei Ministerien, bei denen wir das Thema Gesundheit angehen wollen. Das heißt, das ist ganz, ganz schwierig. Im Koalitionsvertrag steht jetzt ehrlich gesprochen auch nicht so viel drüber. Die ersten Anzeichen, die ich aber höre von der neuen Gesundheitsministerin, gehen schon in die Richtung Prävention, stärken zu wollen. Es wird wahrscheinlich keine Revolution geben, aber ich bin einfach mal, guter Dinge und gutgläubig, dass,
Ja,
das besser wird.
wir sind da optimistisch und
Du auch.
ja,
das
das Thema psychische Gesundheit ist, glaube ich,
Ja,
auch im Koalitionsvertrag verantwortet. Und du
genau.
hast jetzt drei Ministerien schon genannt und das vierte ist das Wirtschaftsministerium, hast du noch gar
Ja,
nicht genannt, was ja auch
stimmt.
unmittelbar betroffen ist am Ende. Stichwort Arbeitskräftemangel, Stichwort Produktivität, Stichwort Rentenalter, Alter, die ganze Diskussion letzten Endes. Auch da ist ja am Ende das Thema gesunde, motivierte, leistungsfähige, leistungsbereite Menschen am Arbeitsplatz ist ja auch ein ganz elementarer Bestand. Deswegen hatte ich auch mir gerade, als ich
Absolut.
geredet habe, kam mir gerade die Frage an dich, Volker, wenn du einen Minister überzeugen würdest von BGM, zu welchem würdest du gehen von den genannten Ministerien, um am meisten Impact zu hoffen?
Ich würde zur neuen Gesundheitsministerin gehen. Sie hat das Privileg, dass sie überhaupt völlig unbeleckt ist in Gesundheit, wo ich die Hoffnung habe, dass sie dann vielleicht auch offen ist und nicht beratungsresistent. Und andere sind eventuell schon ein bisschen betriebsblind und nicht so für Innovationen offen. Deshalb würde ich zu Frau Wagen gehen.
Ja, wir schauen mal gespannt auf die Entwicklungen und da ist ja viel wahr. Volker, der Mensch hinter dem Professor, du machst viel, du unterrichtest, du berätst, du schreibst, du moderierst, bist in Gremien. Wann schaltet Volker Nürnberg eigentlich ab und wie schaltest du ab? Also was ist für dich so ein persönlicher Ausgleich?
Ja, also das ist sicher ein Problem und es ist sicher schlimm, wenn ich als Gesundheitsexperte das sage, ich mag ja den Begriff Work-Life-Balance nicht, aber wenn wir ihn gebrauchen, dass das bei mir nicht stimmt, dass zum einen es eben so ist, dass mir alles mit meinem Job unendlich Spaß macht. Das heißt, ich konnte mein Hobby Gesundheit zum Beruf machen, das ist ein unendliches Privileg. Aber umgekehrt, selbst wenn ich 24 Stunden am Tag arbeiten würde, habe ich Projekte, Aufträge und Ideen für die nächsten 10 Jahre, hier liegen, für 24 Stunden am Tag. Und das ist ein Problem, weil man eben auch ausbrennt, wenn man zu viel arbeitet. Ich habe Versuche, da jetzt das auch ein bisschen gesünder anzugehen. Ich habe mir zum einen ein Ferienhaus in Österreich zugelegt, in den Bergen, weil ich das sehr entspannend finde, die Luft da. Mit dem E-Bike fahre ich da den Brenner hoch. Das finde ich schön. Ich versuche mehr Natur in meinen Alltag zu integrieren. Also wenn ich Telefonkonferenzen habe, nehme ich die mit in den Wald und gehe dabei spazieren, um zwingend meine 10.000, 15.000 Schritte auch am Tag zu machen. Also man muss bei einem Telefonat nicht sitzen. Da kann man in den Wald gehen. Und ich habe jetzt ein bisschen meine Ernährung nach justiert, ein bisschen weniger Fleisch. Aber das Abschalten fällt mir schwer, insbesondere das Digitale. Diese Entgrenzung der Arbeit ist schon eins meiner Probleme seit der Pandemie auch. Ich habe so einen Kunden, der weiß, dass ich Frühaufsteher bin, der ruft bei mir morgens um 7 an.
Ach du meine Güte.
Das ist
Ja.
vor der Pandemie wäre das völlig unvorstellbar gewesen. Und das führt eben dazu, dass du von morgens um 7, ich bin auch international tätig mit USA, die Amerikaner rufen aber erst abends um 23 Uhr an. Und das macht dann einen sehr, sehr langen Tag und deshalb bin ich hier gerade das schlechtestmögliche Vorbild.
Ist manchmal so, je tiefer man drin ist, ne?
Ja, ich muss es so ehrlich sagen.
Ja, das ist total, das ist total
Na,
schön.
du bist ja auch
Was für
bekannt,
andere?
also
Ja.
deine Bezeichnung ist ja der BGM-Papst und du bist ein, glaube ich, einer der begnadetsten Netzwerke, wenn man so sagen darf. Das ist ja auch etwas, was unglaublich viel Zeit und Aufmerksamkeit und Zuwendung bedarf, neben den beruflichen und sonstigen Themen. Wie schaffst du das
Absolut.
alles?
Das alles zu bedienen, ist schon schwierig. Das heißt, man muss differenzieren wirklich zwischen Netzwerk und belastbaren Kontakten, die man hat. Wenn ich jetzt sage Netzwerk, ich habe bei LinkedIn irgendwie 33.000 Kontakte. Das würde ich jetzt nicht als mein Netzwerk bezeichnen, sondern wichtig sind ja die belastbaren guten Kontakte. Ich kann mich erinnern, vor 23, 24 Jahren war ich ein halbes Jahr lang mal ohne Job und da differenziert sich dein Netzwerk aus in belastbare gute Kontakte, die dir weiterhelfen und andere, die dich dann nicht mehr kennen.
Ja. Brennen trennt sich die Spreu vom Weizen.
Da
Ja, das
trennt
ist
sich
wie.
die Spreu vom
Das ist
Weizen.
wie bei einer Scheidung.
So ist es, so ist
Ja,
es, ja.
dann wird's klar.
Und aber in der Tat eben über die Skalierung der sozialen Medien ist es ganz, ganz schwierig für mich, das alles zu bedienen. Ich habe gestern eine große Pressekonferenz mit der DRK gegeben, du hast es angesprochen, Wolfgang, und habe jetzt im Nachgang so ungefähr 200, 250 E-Mails und Anfragen bekommen, die
Ja.
kann man als Normalsterblicher gar nicht bedienen.
Nee, es ist verrückt. Wie gehst du damit um?
Na, ich priorisiere ein bisschen, ich lasse auch mal Sachen liegen, manche beantworte ich gar nicht, wenn es jetzt auch ganz blöde Fragen sind, muss man ehrlich sagen, und manche, die mir lieb und teuer sind, die rufe ich direkt an. Das ist aber einfach schwierig und zunehmend schwieriger, all die Kontakte zu bedienen, weil es lässt sich nicht skalieren auf meine Mitarbeiter, weil alle wollen natürlich mit dem Professor persönlich sprechen. Ich kann ja nicht meine Mitarbeiter zum Interview zu Sat.1 schicken, sondern da muss ich schon selber hinfahren, oder die zu mir. Und das ist die Herausforderung. Also es ist einfach, dass mein Tag nur 24 Stunden hat. Das ist mein Dilemma
Ja,
zurzeit.
du kennst so viele Leute, beziehungsweise so viele Leute kennen dich auch. Du hast mal, ich glaube, das warst du auch, der es gesagt hat, bei LinkedIn irgendwie 50.000 Kontakte ist wie bei Monopoly-Millionär sein oder irgendwie so.
Genau,
Ja.
genau, genau, genau.
Also was bringt es einem dann am Ende, wenn es dann doch nicht wirklich tiefere Themen sind, die man dann auch irgendwie wertvoll verwenden kann?
So ist es.
Trotzdem hast du eine riesen Reichweite einfach auch. Und mit deinen Themen, die du ja sehr, sehr vielfältig auch platzierst, kannst du diese
Ich
Reichweite auch
versuche die
nutzen.
Reichweite zu nutzen, um sinnstiftende Themen zu streuen. Das
Ja.
gelingt mir nicht immer, aber natürlich befriedigt mich das auch, wenn ich ein Thema spiele und ich sehe, es haben bei LinkedIn 100.000 Leute angeschaut, dann hat sich die Mühe auch gelohnt.
Ja, zum Thema sinnstiftenden Themen, eine weitere deiner Rollen, wo du dich auch engagierst, du bist ja auch Mentor von Startups, du kümmerst
Ja.
dich um junge Menschen, um Gründer. Jetzt würdest du Gründern heute raten, die jetzt im Gesundheitsbereich etwas wirklich Neues wagen wollen. Welche Botschaft würdest du dir mitgeben?
Naja, ich habe viele Startups begleitet, von 10 scheitern 9. muss man ganz ehrlich sagen, das ist das, was ich denen nicht sagen würde, Wolf,
Ja.
Mark. Ich persönlich war zum Beispiel nie selbstständig in meinem Leben. Ich habe nie den Mut gehabt. Deshalb steht mir es eigentlich gar nicht zu, die zu belehren. Aber ich glaube, wir brauchen in Deutschland mehr Unternehmertum und ich würde jeden ermuntern, der eine halbwegs gute Idee hat, das auch durchzuführen. Aber die Problem ist eben, was ist eine gute Idee, was ist ein gutes Produkt und was ist nicht marktfähig. Deshalb berate ich viele Startups ehrenamtlich und mache auch viel an der TU München in der Eliteförderung. Das heißt, Leute mit guten Ideen zu unterstützen. Problem ist, dass eben Selbstbild und Fremdbild manchmal da
Ja.
auseinandergeht und das muss man den Leuten dann auch ehrlich sagen, dass die Idee nichts ist, die sie haben. Deshalb, ja, sehe ich das ein bisschen differenziert.
Ist das so, hast du das schon öfter erlebt oder sind das so, ist das so einer der typischen Denkfehler, so bei jungen Gründern vor allen Dingen irgendwie im Markt, zu sagen, ich habe hier etwas total innovativ, haben aber nicht links, rechts geguckt und vielleicht gab es das schon 20 Jahre lang. Also das ist ja sehr
Ja,
spannend, die
auf jeden
durchbringt.
Fall. Also ich glaube, bei mir vergeht keine Woche, wo sich nicht irgendein Startup bei mir vorstellt. Was zurzeit besonders explodiert, sind Startups im Bereich Psyche. Da haben wir unglaublich viele. Und wie wir vorhin besprochen haben, Marc Wolfgang, Qualität ist mir wichtig. Und da gibt es auch extrem schlechte Produkte. Ja? Und gerade durch diese digitalen Themen versuchen viele mit ihren Startups das schnelle Geld zu machen. Ja,
Ja, und
ich
es wird für Unternehmen auch nicht leichter, ja.
hatte einen, der hatte eine Abnehmen-App. Da sagte er mir, er hat es evaluiert, 80% würden damit abnehmen. Und dann hatte er noch eine Nichtraucher-App, 80% würden aufhören zu rauchen. Das wären unglaubliche Quoten. Ihr wisst, dass das normal viel weniger sind. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er das evaluiert hat, weil er wollte mir die App verkaufen für 6 Millionen Euro. Ich habe jetzt auch keine 6 Millionen Euro. Und dann sagt er, naja, mein Nichtraucherkurs geht 7 Tage und nach 7 Tagen habe ich gefragt, wer aufgehört hat.
Das war die Evaluation.
Das war die 80% Evaluation und dafür wollte er 6 Millionen und dann habe ich ihn
Tja.
rausgeschmissen.
Ja,
Hätte er noch mal eine Woche später auch noch mal gefragt.
er hat
Dann wäre es
zumindest
okay gewesen.
was gelernt dabei, glaube ich, auf die
Ja.
direkte Tour.
Gibt
Ja,
es denn
jetzt
da
guck
so
mal.
vielleicht eine Frage noch?
Ja.
Gibt es denn da ein Startup, was dir so in Erinnerung geblieben ist, so, wo du sagst, oh, das hat mich echt beeindruckt, so in den letzten 10 Jahren?
Na, ich finde toll die Startups. Ich will nicht zwingend Namen nennen, die von jungen Frauen gegründet wurden, weil wir lange keine weiblichen Gründerinnen hatten. Insbesondere im Psychebereich gibt es da inzwischen ein paar ganz gute mit digitalen Therapien etc. Das finde ich alles ganz toll, ohne jetzt Namen nennen zu wollen.
Ja, toll. Volker,
Tja.
stell dir mal vor, wir hätten eine Live-Schaltung. Du hättest jetzt 30 Sekunden mit allen CEOs der Unternehmen in Deutschland. Und würdest jetzt diese 30 Sekunden, hättest du ihre volle Aufmerksamkeit. Was würdest du in diesen 30 Sekunden sagen, um das, was du und wir schon wissen, rüberzubringen, nämlich die Bedeutung der Gesundheit auch als wirtschaftlicher, als unternehmerischer Erfolgsfaktor?
Ich würde Ihnen sagen, wir als Deutschland, wir haben keine besonders schönen Landschaften im Vergleich zu Italien, sonst was. Wir haben keine Ölvorkommen. Das Einzige, was wir haben, sind unsere Menschen und deren Qualifikation. Und die müssen wir möglichst lange, möglichst gesund halten. Und hierfür brauchen wir Gesundheitsförderung in allen Settings, nicht nur im Betrieb. Und damit wird die Produktivität und letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands hochgehalten. Wenn wir keine gesunden Mitarbeiter mehr haben, dann gute Nacht, Deutschland, dann sind wir nicht konkurrenzfähig. Und deshalb ist die Gesundheit der Mitarbeiter das höchste Gut, was wir haben. Das Problem ist, dass CEOs in Bilanzen denken. Das heißt, da ist ein Stuhl, ist ein Vermögen und Personalkosten sind Ausgaben. Und hier brauchen wir den
Ja,
Paradigmenwechsel.
das war jetzt, ich würde sagen, zum Mitschreiben. Also toll, ja. Nee, sehr, sehr auf den Punkt. Also das würde sich tatsächlich mal lohnen, diese Live-Schaltung herzustellen. Vielleicht können wir dann eine Minute mehr verändern, als wir hier mit 20 Jahren bisher verändert hat, der ganze. Nee, toll, sehr schön. Also ich würde sagen, treffen, da kann man es eigentlich gar nicht sagen. Und das ist mal die Zukunft wird uns zeigen, aber wir hoffen darauf, dass das mehr und mehr dringt, durchdringt. Also, macht Spaß mit dir, Volker. Ich glaube, wir könnten hier wahrscheinlich noch stundenlang und so weiter austauschen. Sehr spannend, sehr interessant, die
Ganz
ganzen
toll mit
Aussagen, die
euch
Themen.
auf Augenhöhe zu diskutieren. Das hat mir sehr gefallen. Vielen Dank.
Also, ich würde sagen, Wolfgang, du noch einen letzten Wunsch an Volker,
Naja, du hast ja eigentlich im Prinzip so eine Abschlussfrage schon gestellt, richtig, richtig witzig umschrieben. Mir fällt da noch eine Sache ein, im Prinzip, die auch so in diese Richtung geht. Wir machen immer so ein Abschlussthema nochmal. Und da würde ich jetzt mal formulieren, Volker, wenn du einen Satz auf einen Aufkleber drucken dürftest, den sich jetzt mal alle, ich sag mal, Vorstände oder Führungskräfte an ihren Bildschirm kleben, was wird da draufstehen? Fies, ne?
Ja,
Ja.
ich würde vielleicht draufschreiben, Fehler sind Helfer, nur anders buchstabiert.
Ah, sehr schön.
Das heißt, wir
Hervorragend.
brauchen eine Vertrauenskultur.
Ja. Ja, sehr cool.
Also ein toller, toller Abschluss zum Gespräch. Volker, dir ganz herzlichen Dank, dass du hier heute bei uns
Ich
warst.
danke.
Dir Dank für all das, was du für das Gesundheitswesen, für Deutschland, für Big Game alles tust in deiner Rolle. Viel Erfolg auch jetzt in den weiteren Aufgaben, Ethikkommission und weitere Themen dort. Und ja, bis recht bald dann. Ne?
Dankeschön.
Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank für euer aufmerksames Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.